Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater. Unser heutiger Gast ist Dr. Med. Hanna Steinmann, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.
Ich finde, man hat auch ein Recht auf eine fürsorgliche Unterbringung. Also wenn ich dann nackt auf dem Balkon herumtanze in einer manischen Episode, dann bitte, mach einen FU und reise mich gegen meinen Willen ein. Also das ist schon auch wichtig. Wir haben auch diese Fürsorgepflicht, wenn jemand aus einer Erkrankung heraus nicht für sich selber sorgen kann. Ja. Deswegen finde ich, kann man nicht nur sagen, FU ist immer schlecht.
Grüezi miteinander. Ich freue mich, Sie heute bei diesem Podcast Psychiatrie und Psychotherapie begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Rosilla Bachmann, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und Psychiaterin und zu Gast bei mir ist Dr. Med. Hanna Steinmann. Du bist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, selbstständig in eigener Praxis, Präsidentin der Zürcher Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, der ZGPP, das ist die kantonale Fachgesellschaft der Psychiaterinnen. Und du hast ab 2016 auch als Vorstandsmitglied der ZGPP und Ressortverantwortliche für den Notfalldienst die Neuorganisation des kantonalen Notfalldienstes neu konzipiert, zusammen mit der ZGPP im Auftrag der ärztlichen kantonalen Fachgesellschaft. Und du warst auch maßgeblich beteiligt an der Entwicklung eines Apps, das PsyNFD, Notfalldienst-App. Dort geht es darum, dass Anfragen hochgeschaltet werden, wenn es länger dauert, wenn ein sehr intensiver Dienst ist und ein Rückbehalt in einer Klinik nötig wäre, dass ein anderer Kollege, der keinen Dienst hat oder nicht eingeplant ist, diesen übernehmen könnte. Ein sehr innovativer Ansatz. Wir sprechen in dieser Folge heute über den ambulanten psychiatrischen Notfalldienst. In der Schweiz sind selbstständige Fachärztinnen für Psychiatrie und Psychotherapie in eigener Praxis gesetzlich dazu verpflichtet, sich am psychiatrischen Notfalldienst ihres Kantons zu beteiligen. Das kann auch mit Dispensabgaben sein, aber eigentlich ist das Gesetz jetzt im Kanton Zürich so, dass wir verpflichtet sind, soviel ich das verstanden habe. Und dieser Notfalldienst kann, wie gesagt, von Kanton zu Kanton verschieden sein. Das ist angepasst an die Bevölkerungsdichte, ist es ein Ballungszentrum. Du hast jetzt für den Kanton Zürich einen relativ grossen, bevölkerungsdichten Kanton gehabt vor dir, wo du diesen Notfalldienst aufstellen musstest. Und dann noch die Stadt Zürich, die grösste Stadt in der Schweiz. Und wir sprechen über die Wichtigkeit und Relevanz dieses psychiatrischen aufsuchenden Notfalldienstes und auch die Herausforderungen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Herzlichen Dank für die Einladung, Rosilla. Ich freue mich auch sehr. Es ist eine spannende Aufgabe heute Nachmittag, eine erste Erfahrung, einen Podcast zu machen. Und das mit dir freut mich besonders.
Wenn wir über den Notfalldienst sprechen und die Indikationsstellung und Zugangswege vom Notfalldienst, wie sieht der aktuelle Zugangsweg hier im Kanton Zürich aus zum aufsuchenden psychiatrischen Notfalldienst?
Du hast es ja vorher schon angesprochen, wir haben unterschiedliche Notfalldienstorganisationen in der Schweiz und wenn wir hier im Kanton Zürich schauen, haben wir einen aufsuchenden Notfalldienst und einen Praxisnotfalldienst. Der aufsuchende Notfalldienst bedeutet so, dass der Patient oder die Angehörigen oder die Polizei anrufen beim Ärztefon, das ist eine zentrale Triagestelle hier im Kanton Zürich und die entscheidet dann, ob der Patient in den Praxisdienst triagiert wird oder der aufsuchende Notfallpsychiater vor Ort gehen muss.
Und welche Kriterien sollten deiner Meinung nach für diese Triage ausschlaggebend sein? Ob es jetzt ein aufsuchender psychiatrischer Notfalldienst sein sollte oder eine Zuweisung zu einem Krisengespräch in der Notfallpraxis bei uns in Zürich jetzt zum Beispiel?
Ja, man muss die Triage natürlich klar entlang der Gefährdung machen und der Dringlichkeit, aber auch der Mobilität und der Kooperationsfähigkeit von Patienten. Manchmal reicht ein Krisengespräch im Praxisdienst aus, wenn zum Beispiel keines klar wird, dass keine Selbst- oder Fremdgefährdung besteht, wenn die Person auch kooperativ ist und urteilsfähig erscheint im Telefon, wenn die Person selbstständig ist oder auch mit einer Begleitperson in die Praxis gehen kann und keine schwerwiegenden psychotischen Symptome oder schwere Intoxikationen vorliegen, dann kann so ein Krisengespräch im Praxisdienst ausreichen. Wobei ich hier sagen muss, dass es nicht immer so ist, dass der Praxis dann in die Praxis geht, sondern vielleicht auch telemedizinisch behandelt wird durch den Dienstpsychiater, der den Praxisdienst macht. Das kann ein Telefonat sein oder ein Videocall und das reicht häufig aus.
Und das sind dann eher so, wie du auch schon gesagt hast, so eher Angst- und Panikzustände, akute Oder Krisen, depressive Krisen ohne Suizidalität.
So. Genau, und manchmal geht es auch darum, dass ein Patient sich nicht mehr befähigt fühlt zu arbeiten, aber nicht keinen Haushalt da ist, weil es ist Wochenende und dass er das Gefühl hat, ich kann jetzt morgen einfach nicht arbeiten gehen aus diesen und diesen Gründen. Dann kann es sein, dass der Praxisnotfallpsychiater für ein paar Tage ein Arbeitsunfähigkeitszeugnis ausstellen muss. Mhm. Oder es kann sein, dass der Patient keine Medikamente mehr hat und keinen Zugang hat zu einem Rezept. Das kann so etwas auch Kleineres sein.
Ja. Dann gibt es ja noch dieses Krisengespräch im Praxisdienst. Im Kanton Zürich haben wir dafür extra einen Standort in der Stadt, oder? Wo man auch die Leute aufbieten könnte, wenn man sie sehen will und nicht telefonieren will.
Genau, also als wir unseren psychiatrischen Notfalldienst neu organisiert haben, da hatten viele Psychiater auch Respekt davor, einen Patienten zu sich in die Praxis kommen zu lassen, der ihn ja nicht kennt. Das ist ein Notfallpatient und man ist allein in einer psychiatrischen Praxis. Es hat kein Hilfspersonal, also man ist auch sehr ungeschützt, falls es dann doch so sein sollte, dass dieser Patient in Not dann vielleicht trotzdem plötzlich hocherregt wird und doch die Stimmung sehr kippt. Und das kannst du auch immer machen in einer psychiatrischen Krise. Also ich habe das selber erlebt. Ich hatte dann auch mal einen Praxisdienst und habe ein Paar zu mir in die Praxis kommen lassen. Der Mann hat gesagt, ja, die Frau ist schwer depressiv. Und dann habe ich gedacht, ja gut, der Ehemann ist ja auch dabei. Und ich habe sie dann kommen lassen. Und dann kam heraus, dass es ein riesiger Ehekonflikt ist und er eine außerordentliche Affäre hatte und sie ist dann auf ihn los in der Sprechstunde und hat gesagt, er soll jetzt endlich diese andere Frau gehen lassen. Und zwar plötzlich eine unglaubliche hohe Intensität im Behandlungszimmer und ich konnte es fast nicht managen, die dann zu beruhigen. Und dann solche Situationen möchte man natürlich dann vermeiden, wenn man alleine ist.
Und wir arbeiten ja sonst, klar, wir sind in Praxisgemeinschaften, aber an einem Wochenende oder Abend sind wir alleine in der Praxis. Wir haben keine Arztgehilfin oder ja, eine medizinische Praxisassistentin. Und die Kriterien für den aufsuchenden psychiatrischen Notfalldienst, wann findest du, ist der definitiv indiziert für dich?
Also ist ganz klar, wenn der Verdacht da ist, dass es sich um eine Suizidalität handelt, das ist klar, dann muss man einfach vor Ort gehen. Oder auch wenn psychotische Symptome mit Realitätsverlust da sind und wenn die Person überhaupt nicht zuverlässig in die Praxis kommen könnte. Wenn man das Gefühl hat, ja, der geht es jetzt nicht gut, vielleicht könnte sie kommen, aber dann, wenn man dann das Telefon aufhängt, dann ändert dann die Person doch die Meinung und es kippt dann trotzdem in eine akute Suizidalität rein. Kann dann sehr gefährlich werden. Oder auch bei einer ausgeprägten Manie natürlich, da kann die Patientin oder der Patient nicht in die Praxis kommen. Bei erheblichen Selbstvernachlässigungen, das ist auch immer wichtig, dann vor Ort gehen zu können. Überhaupt, wenn eine Person nicht mobil ist.
Oder auch, wenn sich die Angehörigen oder Nachbarn melden, oder? Das ist und sagen, so er will nicht kommen, aber es geht ihm nicht gut. Oder?
Genau, das ist ganz häufig so. Wir haben hier eine kleine Erhebung gemacht und das ist etwa nur in einem Drittel der Fälle meldet sich der Patient selber und in zwei Drittel melden die Nachbarn oder Angehörigen den Patienten an oder auch die Polizei.
Ja. Und dann hast du noch erwähnt am Anfang diese Prüfung einer FU, also das ist die fürsorgerische Unterbringung in der Schweiz. Das ist eigentlich eine Zwangsmaßnahme, juristisch gesehen. Kannst du dazu noch mehr ausführen, wann das nötig ist, rein juristisch, aber auch medizinisch gesehen?
Also es ist klar, im schweizerischen Gesetz ist das festgelegt, wann man das machen darf. Und wir sind ja hier in der Schweiz und deswegen ist dann im Ausführungsgesetz ist dann immer unterschiedlich von Kanton zu Kanton. Jetzt hier im Kanton Zürich ist das so, dass so eine fürsorgerische Unterbringung, eine ärztliche fürsorgerische Unterbringung für bis zu 6 Wochen dauern kann. Also das ist eine sehr eine lange Zeit und man muss natürlich die Indikation sehr sorgfältig stellen. Eine fürsorgerische Unterbringung ist immer die Ultima Ratio oder der Grundsatz sollte lauten, so viel Freiheit wie möglich und so viel Schutz wie nötig. Und das ist auch ganz wichtig, also wir stellen nie eine FU aus wegen einer Diagnose. Also die Diagnose ist relativ egal, sondern es geht wirklich darum, ist der Patient, liegt eine konkrete Gefährdung vor und gibt es keine andere, weniger einschneidende Alternative als eine fürsorgerische Unterbringung. Es muss also ein Schwächezustand vom Patienten vorhanden sein und es muss eine Schutzbedürftigkeit vorliegen. Mhm. Meistens ist das auch, geht das auch Hand in Hand mit einer Selbst- und der Fremdgefährdung. Mhm.
Das ist aber kein zwingendes Kriterium.
Also eigentlich ist es nicht unbedingt zwingend, also irgendeine Meinung, es gibt auch ein Gerichtsurteil, aber es ist eigentlich praktisch immer, liegt eine Selbst- oder eine Fremdgefährdung vor. Also das ist einer der wichtigsten Kriterien eigentlich.
Oder eine starke Vernachlässigung, eine starke Verwahrlosung eventuell auch.
Genau, das würde dann eigentlich in eine Selbstgefährdung dann gehen, oder? Genau. Mhm. Aber auch die, das wird dann vom Gericht dann geprüft, oder? Mhm. Also wenn ich einen FU mache und der Patient ist dagegen, findet das nicht richtig, dann wird das Gericht, also wird das geprüft. Mhm. Und was auch noch wichtig ist, der Schutz der Angehörigen oder die Belastung der Angehörigen soll man auch in Erwägung ziehen. Das ist auch wichtig. Mhm. Also das kann sein, dass in einer Situation jemand vielleicht doch zu Hause sein könnte, aber in einer anderen Situation, weil keine Angehörigen da sind oder die Angehörigen sehr belastet sind, dass es dann eine fürsorgliche Unterbringung braucht, auch für den Schutz für die Angehörigen. Mhm. Ja.
Also auch wenn jemand eine Hilfe ablehnt und aber eigentlich eine durch seine psychische akute Erkrankung auch fast etwas Gefährdendes oder zu Belastendes fürs Umfeld hat, würde das bedeuten?
Genau, also zum Beispiel einmal musste ich eine fürsorgliche Unterbringung aussprechen bei einer älteren Frau, die zusammen mit ihrem Ehemann noch in der Wohnung gewohnt hat und der Mann war pflegebedürftig und war angewiesen auf die Spitex, also eine ambulante Pflegeperson, die nach Hause kommt und diesen Mann auch schaut. Und die Frau wurde zunehmend paranoid und hat einfach diese Pflegefachperson, also diese Spitex-Frau, nicht in die Wohnung gelassen. Und schlussendlich musste die Spitex mit Securitas vorbeikommen, um dem Ehemann zu helfen. Und das ging einfach irgendwann mal nicht. Und dann musste ich dann eine fürsorgliche Unterbringung aussprechen, weil wegen dem Ehemann eigentlich schlussendlich auch.
Ja. Es gibt ja auch immer diese maniformen Symptome oder Syndrome. Da ist ja auch die Frage, was ist eigentlich Gefährdung, Selbstgefährdung und Fremdgefährdung in der Manie? Ja. Oder es ist immer wirklich eine kritische Situation, weil das ist ja wirklich schwierig einzuschätzen.
Oder? Genau, also es ist gut, dass du das ansprichst. Oder? Es ist wirklich, die Manie ist ja kann eine schwere psychische Erkrankung sein, aber es ist auch hier die Grenze, wo fängt sie an und wo ist es noch nicht manisch? Mhm. Also wenn jemand ganz in einer Manie kann es typischerweise sein, also wenn jemand jetzt während Wochen 100'000 Schweizer Franken ausgibt und Luxusgüter kauft in einer Manie und fragwürdige Verträge abschließt oder sich dann auch massiv verschuldet. Und das habe ich auch schon erlebt, ein Patient, der einfach in einer Manie und mit Kokainsucht noch einfach 100'000 Franken an einem Wochenende verpulvert hat, kann man nicht anders sagen. Müssen wir uns als Ärzte uns fragen, ja, ist das wegen der Manie oder ist er einfach unvernünftig? Weil es gibt das Recht auf Unvernunft, das ist klar, oder? Das ist auch ein Recht, das wir haben hier in der Schweiz oder eigentlich.
Klar. Man darf so entscheiden.
Oder? Man darf so entscheiden, aber ist es wegen der Erkrankung, dass man dann so entscheidet? Kann man seine Handlungen verstehen? Kann man die Konsequenzen verstehen? Versteht man das wirklich, was es dann bedeutet, wenn dieses Geld und das Ersparte dann auch weg ist, oder versteht man es nicht? Für das braucht es auch Zeit, oder? Diese Abklärung zu machen.
Es ist ja auch dann in der Manie möglich, dass man nach 20 Ehejahren Treue und Loyalität, also die Ehe aufs Spiel setzt und fremdgeht und einfach ungesteuert ist, oder? Das ist alles möglich.
Alles möglich, und ist das im Rahmen von einer Midlife-Crisis, dann passiert das ja nicht so selten, aber ist es im Rahmen von einer Manie, dann hat es doch einen anderen Stellenwert.
Also das heisst, bei einer schweren Manie geht es auch um Urteilsfähigkeit. Dass man das wirklich einschätzt, ist der Betroffene urteilsfähig, kann er die Konsequenzen seines Handelns noch abschätzen oder nicht.
Oder? Genau, oder? Und das ist auch wichtig, es kommt nicht auf die Höhe vom ausgegebenen Betrag alleine an, oder? Das ist nicht das Ausschlaggebende, sondern die entscheidende Frage ist, handelt die Person frei und selbstbestimmt oder ist Ihr Verhalten Ausdruck einer schweren psychischen Erkrankung, die ihr eben die Fähigkeit nimmt, die Situation realistisch zu beurteilen?
Gibt es aus deiner Sicht spezifische Patientengruppen oder klinische Konstellationen, zum Beispiel Demenz, schwere Substanzintoxikation, suizidale Krisen ohne akute Handlungsdringlichkeit, bei denen du den aufsuchenden psychiatrischen Notfalldienst als besonders indiziert oder kontraproduktiv erachtest?
Also jetzt kontraproduktiv gibt es für mich jetzt nicht unbedingt klare Fälle, außer es handelt sich um eine schwere Intoxikation, da muss ich als Notfallpsychiater nicht vor Ort, da sollte der Notfallarzt hingehen, das ist eine somatische Geschichte, da braucht es uns nicht, es wäre einfach verschwendete Zeit, wenn ich dort vorbeigehe. Aber sonst gibt es durchaus sehr viele Situationen, in denen der aufsuchende psychiatrische Notfalldienst besonders sinnvoll ist, vor allem Fälle, in denen man am Telefon nicht richtig beurteilen kann, wie ernst die Situation ist. Das ist wichtig, eben gerade, was du erwähnt hast, ältere Menschen mit Demenz, das kann wichtig sein, auch zu sehen, ja, wie wohnen dann die zu Hause, wie sieht das zu Hause aus, wie sieht diese Lebensrealität aus, ist es chaotisch, ist es gepflegt, gibt es überhaupt Essen im Kühlschrank oder gibt es gar kein Essen, liegen einfach Alkoholflaschen auf dem Boden, hat es Kinder oder Tiere, Angehörige, also dann versteht man oft viel besser, warum eine Krise entstanden ist. Und ob eine ambulante Lösung, was ja eigentlich das Ziel ist, aber ob das überhaupt realistisch ist. Somit kann man sagen, also ein Hausbesuch hat immer einen Mehrwert, aber ist natürlich nicht immer notwendig.
Ja. Und wie du gesagt hast, schwere Intoxikation, das ist somatisch, da sind die Leute auch häufig nicht mehr bei Bewusstsein und müssen auch somatisch stabilisiert werden.
Und das ist jetzt bei uns im Kanton Zürich, haben wir eine gemeinsame Triagestelle, also da wird, ja, wir haben eine Telefonnummer vom Ärztefon und die triagiert dann, muss der Notfallpsychiater vor Ort oder der Hausarzt, ist der angesagt oder Gynäkologie oder also wir haben verschiedene Fachgruppen, die hier den Notfalldienst leisten, was wir ja von Gesetzes wegen verpflichtet sind zu machen, jetzt hier im Kanton Zürich, wegen dem Gesundheitsgesetz.
Zur Zusammenarbeit und Schnittstellen, wie bewertest du die Kommunikation mit dem Ärztefon?
Also es ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir haben einen engen Austausch. Wir sprechen uns aus, wenn irgendein Problem ist, dann sind die Wege kurz. Wir haben ja, also ich habe, wie du es angesprochen hast, ich hatte lange das Ressort Notfalldienst von der Zürcher Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Also das heißt, ich war die Ansprechperson lange für das Ärztefon und das ist immer gut, wenn man sich kennt. Es ist auch gut, wenn man den Austausch hat mit der Polizei, oder? Das ist auch ein wichtiger Player für uns, also auch hier, dass man wirklich weiß, mit wem soll ich Kontakt aufnehmen, wenn es Probleme gibt in der Zusammenarbeit oder wenn Klagen kommen wegen der Polizei oder weil die Polizei irgendetwas mal nicht so ideal gemacht hat oder auch wegen einem Notfallpsychiater, der etwas nicht so gut gemacht hat, dass sich die Polizei dann auch bei uns meldet.
Und inwiefern ist die Zusammenarbeit mit der Polizei notwendig und auch wichtig?
Also ganz häufig jetzt gerade für Fälle, wo es der aufsuchende psychiatrische Notfalldienst braucht, sind die Polizisten zuerst vor Ort. Also das ist ein Patient, der ist dann auffällig auf der Straße vielleicht oder die Nachbarn melden sich zuerst bei der Polizei und die Polizei geht zuerst vor Ort. Und die merken dann schnell, okay, hier braucht es nicht nur ein beruhigendes Gespräch, wir müssen den Notfallpsychiater anrufen, dann melden sie sich. Es kann aber auch andersherum sein, dass ich einen Fall bekomme, ich habe dann Notfalldienst, sitze in meiner Praxis und dann ruft das ein Ärztefon bei mir an und sagt, okay, Hanna, jetzt gibt es einen Fall, es handelt sich um da, und dann erklärt das Ärztefon kurz, um was es geht. Ich rede dann vielleicht zuerst mit dem Angehörigen, der den Patienten anmeldet, oder mit dem Patienten selber, und dann merke ich, okay, ich muss vor Ort gehen. Und dann entscheide ich, okay, ich muss die Polizei dabei haben, weil ich kann die Situation nicht einschätzen. Ich muss natürlich immer schauen, meine Sicherheit muss natürlich gewährleistet sein oder unsere Sicherheit. Dann fahre ich vor Ort und etwa 10 Minuten, bevor ich dann beim Patienten ankomme, melde ich mich bei der Polizei. und bespreche, sage, um was es genau geht. Wir besprechen die Situation telefonisch, treffen uns dann vor Ort und dann gehen wir gemeinsam zum Patienten. Was auch schwierig sein kann, weil dann plötzlich komme ich mit zwei Polizisten oder mit noch mehr Polizisten in Vollmontur. Also das ist natürlich, das kann auch zu einer Eskalation führen. Also es wäre natürlich ideal, wenn die Polizisten in Zivil kommen könnten, aber das ist leider nicht machbar. Ja, aber es braucht es einfach, weil ich die Situation nicht abschätzen kann. Und dann ist die Aufgabenteilung ist ganz klar, oder? Ich bin verantwortlich für die medizinische Diagnose oder eben für die Entscheidung, gibt es eine fürsorgische Unterbringung oder nicht. Und die Polizei, es ist zuständig für das taktische Vorgehen, für die Sicherheit. Und das ist die Verantwortung und die Kompetenz von der Polizei. Mhm. Dann braucht es einfach einen guten Austausch. Und ich muss sagen, ich finde, die Polizisten hier im Kanton Zürich sind wirklich sehr, sehr gut ausgebildet.
Finde ich auch. Ja.
Wirklich. Und sie haben auch, mich sehr ausgetauscht und was sie da für eine Ausbildung haben, auch sehr viele Module für psychiatrische Erkrankungen oder psychische. Also sie können sehr gut auf die Menschen eingehen und das lohnt sich total, auch dieses Geld zu investieren jetzt für in eine gute Ausbildung für die Polizei, auch für unseren Dienst.
Ja, ich finde auch die Zusammenarbeit ist sehr gut. Aber es ist natürlich wirklich so, wenn man, ich hatte einmal einen Notfalldienst für einen Patienten, das war gerade nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, ein 65-jähriger Flüchtling nach einer langen Flucht zur Tochter nach Zürich geflüchtet. Und er war hoch, maximal suizidal und die Tochter hat mir gesagt am Telefon, dass er aus dem Fenster springen will und es waren dann wirklich 6 Polizisten plus Feuerwehr mit Sprungtuch, oder? Und das hat das Ganze natürlich nicht einfacher gemacht, aber das war dann die Einschätzung der Polizei und die haben das so geregelt und dann gab es dann auch nicht viel zu diskutieren und es lief sehr ruhig ab, es war klar, es war so, wie es war, oder?
Und das ist auch, du sprichst auch an, manchmal muss auch die Feuerwehr vor Ort kommen, wenn es wirklich ein hoch akuter suizidaler Patient ist, der schon auf dem Geländer ist. Ich hatte mal einen manischen Patienten, der auf dem Balkon so Geländer herumgetanzt hat, ich kann es nicht anders sagen. Das war wirklich ein großes Risiko und er war dort, schrie herum und da war auch die Polizei vor Ort und auch die Feuerwehr mit dem Sprungtuch und da war ich auch nicht mehr so involviert, weil dann kam das Verhandlungsteam der Polizei, also die sind auch speziell dann ausgebildet, um so schwierige oder gefährliche Situationen dann zu deeskalieren. Und dann habe ich einfach auf der Seite gesessen und gewartet, bis dann die Polizei mit diesen Patienten gesprochen hat und wir haben dann Abwechslungsversuch, also manchmal habe ich dann versucht, ein bisschen Kontakt zu bekommen mit dem Patienten und manchmal war es dann von der Verhandlungsequipe, bis er zum Glück dann auch runtergekommen ist.
Also das Vorgehen ist, wie du gesagt hast, das taktische Vorgehen ist Kompetenz und Verantwortung der Polizei, oder sobald wir sie involvieren und wichtig ist die Kommunikation zwischen uns und der Polizei, oder?
Genau, und eigentlich, also unsere Aufgabe ist es eigentlich immer mit dem Patienten zu sprechen. Also wir machen die Kommunikation mit dem Patienten, hauptsächlich, wenn es um das Inhaltliche geht, wenn es nicht um eine Sicherheitsgeschichte geht. Außer eben, es ist Gefahr im Verzug, wo dann die Polizei übernimmt.
Ja. Wie siehst du es mit der Nachsorge? Wie sollte die organisiert sein? Oder wie beziehst du Angehörige in die Krisenintervention ein? Und wo soll man Grenzen ziehen? Das ist ja auch immer sehr anspruchsvoll, je nach Situation.
Jetzt ein guter Punkt, wenn wir vor Ort gehen und der Patient, ich muss dann entscheiden, soll der Patient überhaupt in eine Klinik gehen oder nicht? Also das ist eine Frage. Und wenn ich dann entscheide, okay, ich glaube, der Patient muss nicht in eine Klinik gehen, ja, dann ist es ganz wichtig, dass die Angehörigen mit einbezogen werden, wenn der Patient das zulässt. Wenn sie in einer gleichen Wohnung sind, dann sind sie vielleicht schon vor Ort. Aber sonst kann es auch sein, dass ich dann sage, kommen Sie jetzt, rufen wir doch Ihre Schwester an oder Ihre Tochter oder Ihren Vater, dass man diese Angehörigen auch mit ihnen sprechen kann. Das ist auch ganz wichtig, dass die überhaupt wissen, meinem Angehörigen geht's schlecht, der Notfallpsychiater ist vor Ort, dass die das überhaupt wissen, weil sonst kann es sein, dass niemand das erfährt. Und gerade bei Patienten, wo vielleicht so ein bisschen latent suizidal ist, das ist schon wichtig, dass die Angehörigen das wissen, aber es ist eine große Herausforderung für die Angehörigen. So, aber Es ist auch für mich wichtig, den Angehörigen zu sagen, wo können sie Hilfe holen? Weil es gibt auch jetzt hier, wir haben in der Schweiz verschiedene Anlaufstellen für die Angehörigen, wo sie sich hinmelden können, weil die brauchen auch Unterstützung. Die Nachsorge, das ist ja dann eben, wenn sie jetzt einen ambulanten Psychiater haben, dann melde ich mich dann natürlich auch bei diesem Psychiater und sage, ich war jetzt gestern bei ihrem Patienten oder bei einer Psychologin oder auch beim Hausarzt. Das ist klar, dass ich da versuche, eine gute Übergabe zu machen.
Also die Situation, dass man vor Ort bei einer Patientin ist, die vielleicht paranoid, psychotisch ist, aber auch Äußerungen macht, dass ihre Kinder gefährdet sind durch den Ehemann zum Beispiel. Oder das sind so Situationen, wo man sich dann überlegen muss, schaltet man da die CASP ein? Wer schaltet die CASP ein? Darf man dann die Eltern mit einbeziehen? Das sind alles so Fragen, die sehr komplex sind.
Es sind sehr komplexe Fragen, oder? Und es ist genau diese Frage, wann schaltet man die CASP, also die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde hier in der Schweiz, wann haben wir das Gefühl, hier ist ein Kind in Gefahr und ist das Kind wirklich in Gefahr oder ist die Patientin einfach psychotisch und meint das und das können wir ja gar nicht beurteilen. Schon gar nicht im Notfalldienst, wenn wir irgendwie vielleicht nur eine Stunde mit dem Patienten reden können. Also da braucht es auch mehr Zeit und da ist es wichtig, dass man vielleicht auch sich dann austauscht mit einem Hausarzt oder einer Hausärztin, vielleicht weiß die mehr und im schlimmsten Fall sollte man eine Meldung machen. Das heißt jetzt noch nicht, dass dann die Kinder wegkommen, sondern dass man einfach mal richtig hinschaut. Man kann auch in der Schweiz der Kinderschutzbehörde anrufen, die sind jetzt nicht 24 Stunden erreichbar, aber zu Bürozeiten sind sie erreichbar, dann kann man auch das mit denen besprechen und die Situation besprechen und abzuklären, soll man jetzt eine Meldung machen oder nicht. Und es ist auch ganz wichtig, die Kinder sind sowieso wichtig, dass man fragt, also wenn man zu Hause ist, dann sieht man vielleicht, dass da Kinder in der Wohnung sind oder waren oder wo sind die Kinder, aber wenn man den Patienten auf der Straße aufsucht oder auf dem Polizeirevier, dann muss man immer fragen, gibt es auch Kinder zu Hause in der Wohnung oder Haustiere? Also das ist auch wichtig, dass man das nicht vergisst. Nicht, dass man eine Patientin, die sehr psychotisch ist, in die Klinik einweist und zu Hause gibt es Haustiere oder Kinder und niemand schaut diesen sehr schutzbedürftigen Personen oder Wesen. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Und es kann auch sein, oder das ist ein Problem jetzt hier, wenn man eine Mutter hat, die man einweisen muss und die ist allein, da gibt es keinen Ehemann vielleicht. Was macht man mit dem Kind? Oder? Also da steht man da im Notfalldienst und die Patientin wurde dann mit der Sanität dann abgeholt in die Klinik und man steht da mit einem kleinen Baby. Und was macht man, oder? Und da jetzt hier in der Schweiz, da müssen wir selber versuchen, einen Angehörigen zu finden oder einen Nachbar. Und im schlimmsten Fall müssen wir ein Heim organisieren für dieses Kind.
Und wenn es gibt wenige Angebote, es gibt ein paar, wo es Mutter-Kind-Stationen sind für psychisch erkrankte Mütter. Aber das ist nur, glaube ich, bis wie alt darf das Kind maximal sein? Es sind wirklich Babys.
Oder? Es ist also meistens bis fünf. Es kommt ein bisschen auf die Klinik an, und wir haben jetzt im Kanton Zürich nur eine Klinik, aber es gibt auch andere Kliniken, wo ein Leistungsauftrag ist, wo man die Mütter dann halt in einen anderen Kanton verlegen muss. Mhm. Aber das ist natürlich ideal, wenn man Mutter und Kind gleichzeitig verlegen kann.
Mhm. Beim Einsatzablauf, wie siehst du es, wie sieht die Zusammenarbeit vor Ort aus, also die Einsatzzusammensetzung? Welche Rolle übernimmst du am Einsatzort?
Also ich gehe eigentlich immer alleine vor Ort, das ist klar. Aber ich kenne auch KollegInnen, die gehen zu zweit vor Ort, die sagen, okay, wir teilen uns den Dienst, wir haben dann doppelt so häufig Dienst und verdienen nur die Hälfte, aber wir machen es lieber zu zweit. Die Tarife jetzt in der Schweiz reichen nicht aus, dass wir zu zweit gehen könnten. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn man ein Krisenteam sein könnte. Das könnte auch mit einer Pflegefachperson sein, aber eben im Moment ist das in der Schweiz jetzt nicht möglich oder im Kanton Zürich ist das nicht möglich.
Ja, das in der Schweiz.
Es ist gab's nirgends.
Ja. Nein. Also es gibt mobile Equipen, Home Treatment, aber das ist eigentlich nicht der Notfalldienst, den wir leisten, oder?
Ja. Genau, also dann gehe ich vor Ort und dann, wie gesagt, dann melde ich mich bei der Polizei, wenn es eine unklare Situation ist, wenn ich weiß, das ist jetzt ein Patient, der in einem Pflegeheim ist zum Beispiel, und ich weiß, da ist auch für meine Sicherheit, da hat es auch andere Hilfspersonen, da gehe ich natürlich auch alleine vorbei.
und zu zweit gehen. Ich hatte auch, also ich denke, es könnte sein, dass durch da das neue Konzept und auch viele Schulungen von der ZGPP und von dir jetzt in Zürich weniger Kolleginnen zu zweit gehen, weil das hat ja mit dem Sicherheitsdispositiv zu tun. Man fühlt sich einfach als Frau alleine abends und nachts im Dienst. Wenn man dann die Polizei nicht hinzuzieht, ist es, kann es ja wirklich gefährlich werden. Aber es ist ja ganz klar, die Kommunikation von der Fachgesellschaft, dass man die Polizei bei nicht klarer Einschätzung der Situation mit beiziehen kann. Und durch das habe ich das Gefühl, es gibt immer weniger, oder findest du, es gibt noch viele Kolleginnen und Kollegen, die zu zweit den Dienst verrichten?
Also ich sehe es auch wie du, und ich muss natürlich sagen, es sind nicht nur die Frauen alleine, die dann Angst haben, sondern es sind auch die Männer,
ja,
die alleine haben.
Verständlicherweise.
Weil auch ein männlicher Psychiater ist auch nicht ausgebildet in irgendwie Body Combat. Also das ist ja auch selten der Fall. Also das heißt, die Sicherheit muss ja für uns alle gelten. Und es ist, wir haben viel diskutiert mit der Polizei, weil die Polizei natürlich auch ganz viele andere Sachen machen müssen, und die haben manchmal nicht so Freude, wenn sie zu einem psychiatrischen Notfall kommen müssen und dann lange warten müssen, bis dann eine Entscheidung gefällt wird, oder? Also das braucht auch Zeit, oder? Und sie wissen, ich müsste doch irgendwie noch an die Langstrasse und ich müsste noch dorthin. Die brauchen mich eigentlich auch, und ich halte sie auch auf. Das ist für mich auch schwierig, weil das ist wie dann, man spürt dann so die Ungeduld, und ich verstehe diese Ungeduld an der Polizistin zum Teil. Das ist klar, wenn viel los ist auf der Straße an einem Samstagabend, und trotzdem muss ich natürlich mir diese Zeit nehmen, um eine seriöse Beurteilung zu machen. Und das ist auch nicht jetzt nur mit der Polizei, auch mit Angehörigen können Druck machen, die sagen, jetzt tun Sie doch endlich was, machen Sie was, nehmen Sie doch jetzt diese Person endlich oder meinen Nachbarn endlich mit, das geht so nicht weiter. Und da muss man sich die innere Ruhe bewahren, um eine seriöse, fundierte Entscheidung fällen zu können.
Noch eine Frage zur rechtlichen Situation und dem rechtlichen Ablauf einer fürsorgerischen Unterbringung. Was gibt es hier noch Wichtiges zu erwähnen?
Ja, das ist ganz wichtig. Oder es ist eigentlich immer ein Vier-Augen-Prinzip. Auch wenn ich alleine vor Ort gehe und die Entscheidung auch alleine treffe, also mit meinen zwei Augen, wird der Patient immer nochmals in der Klinik begutachtet. Also wenn ich jetzt den Patienten einweise und der Patient oder die Ärzte in der Klinik sagen, nein, eben, wir sehen die Indikation nicht gegeben für eine fürsorgerische Unterbringung, dann können die ihn auch sofort wieder aufheben. Wenn die Ärzte aber sagen, nein, Hanna Steinmann hat jetzt das Richtige, wir sehen das so wie Hanna Steinmann, wir behalten diesen fürsorgerischen Unterbringungsentscheid aufrecht, dann hat der Patient natürlich die Möglichkeit, vor Gericht zu gehen und hier eine Klage einzureichen, und dann wird das nochmals entschieden, auch vor Gericht.
Evaluiert.
Es wird nochmal, genau. Und was auch wichtig ist, wenn ein Patient freiwillig in die Klinik eintritt, dann geht er ja freiwillig, und wenn er dann freiwillig wieder gehen möchte, dann ist das ja meistens auch möglich. Wenn er aber sagt, ja, ich gehe jetzt und schmeiße mich vor den Zug, dann sprechen die Ärzte in der Klinik einen Rückbehalt aus. Also die sagen, nein, wir behalten Sie hier gegen Ihren Willen. Und dann muss innerhalb von 72 Stunden muss ein externer Psychiater dann vor Ort gehen und diesen Rückbehalt begutachten. Also da gehe ich, wenn ich jetzt Dienst habe, dann gehe ich in die Klinik und bespreche dann mit dem Patienten und mache dann in der Klinik auch vielleicht eine fürsorgerische Unterbringung.
Das ist auch nicht selten in unserem Dienst, dass wir in die Klinik gehen müssen für diese fürsorgerische Unterbringung, diesen Rückbehalt.
Genau, und wenn auch da der Patient nicht einverstanden ist, dann kann der Patient hier eine Klage einreichen, dann kommen die Richter vorbei, also dann gibt es eine Gerichtsverhandlung, das ist jetzt in der Klinik meistens, weil der Patient wird nicht verlegt für diese Gerichtsverhandlung, aber dann kommt die Richterin oder der Richter in die Klinik. Und dann kommt auch ein externer Sachverständiger, ein externer Psychiater, der ein Gutachten macht, und dann entscheidet das Gericht, ob dann der Patient bleiben muss oder austreten kann.
Und auch wenn wir die fürsorgerische Unterbringung ausstellen, informieren wir den Patienten über diesen Prozess und über seine Rechte. Das ist unsere Pflicht beim Ausstellen einer fürsorgerischen Unterbringung, dass wir den Patienten informieren, was seine Rechte sind. Dass er eigentlich bei Eintritt in der Klinik beantragen kann, dass das nochmals überprüft und evaluiert wird, und der diese fürsorgerische Unterbringung aufgehoben werden könnte, wenn das Gericht das gleich sieht wie der Patient.
Oder? Genau, das ist ganz wichtig und das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil also man macht es dann, aber man merkt, der Patient kann das nicht aufnehmen vielleicht. Wir sind verpflichtet, es zu machen, aber die Patienten häufig erinnern sie sich dann auch nicht mehr daran, weil sie so in einem Ausnahmezustand waren, aber die Klinikärzte müssen das nachher auch nochmals aufklären. Wir müssen auch aufklären, also wir müssen auch fragen, gibt es eine Patientenverfügung oder gibt es eine Person, die eine Vertrauensperson, also haben die eine Vertrauensperson, dann können wir auch Kontakt aufnehmen mit dieser Vertrauensperson. Das ist auch ganz wichtig, dass die dann auch involviert sind oder auch einen Beistand. Vielleicht hat die Person schon einen Beistand.
Die diagnostische Einschätzung, da gibt es auch wichtige Themen dazu. Es geht eigentlich nicht darum, dass wir eine Diagnose stellen. Natürlich ist immer alles im Kontext der Diagnose und auch der Vorgeschichte, der psychiatrischen, somatischen, neurologischen. Aber es geht ja auch darum, wirklich diese Gefährdung zu erfassen.
Genau, oder? Also ich stelle natürlich andere, es ist eine andere Diagnosestellung wie in der Praxis, wo ich dann entscheiden muss, ist das jetzt eine rezidivierende depressive Episode, mittelgradig oder schwergradig, das interessiert mich im Notfall wirklich nicht, oder? Das geht wirklich so um eine grobe diagnostische Einschätzung und ich versuche mir rasch ein Bild zu machen, ich spreche zuerst mit der Person, die Anmeldung gemacht hat, weil das ist die wichtige Fremdanamnese, die du schon angesprochen hast, und dann spreche ich mit dem Patienten. Kann ich in Beziehung gehen mit dem Patienten? Versteht er überhaupt, wer ich bin, wieso ich da bin? Kann ich diese Kontaktaufnahme machen? Oder ist das schon ganz schwierig? Mhm. Also das ist meine erste Wahrnehmung. Also kann sie auch meinem Gespräch folgen oder kann ich ihrem Gespräch folgen? Oder ist die formale Denkstörung so schwierig, dass ich da gar nicht richtig weiß, wo bin ich jetzt in diesem Gespräch und was möchte sie mir, diese Person mir auch überhaupt erzählen?
Und wie du gesagt hast schon vorhin, es ist wirklich auch interessant zu sehen, wie jemand lebt, was man auffindet, die Lebenssituation und ob jemand vereinsamt ist oder überfordert im Haushalt schon länger.
Und das ist sicher auch wichtig, oder eine Hauptgeschichte ist natürlich die Frage auch nach der Suizidalität, und das ist auch dann wichtig, dass ich das direkt anspreche. Und bei der Suizidalität interessiert mich ja nicht nur, ob jetzt jemand nicht mehr leben mag, sondern auch, ob er konkrete Absichten hat, einen Plan, Mittel, vielleicht schon etwas vorbereitet hat. Das fällt dann auch, da entscheide ich natürlich auch anders, wenn ich schon weiß, dass die Person schon Abschiedsbriefe geschrieben hat.
Konkrete Äußerungen. Oder eigentlich muss man ja sagen, wir haben eine Suizidprävention in der Schweiz schon viele Jahre. Die Suizidrate wurde von 1998 bis 2022 halbiert. Und das ist exklusive der assistierten Suizide. Ja. Also ich denke, das zeigt schon auch, dass dieses ambulante System und wie die Bevölkerung psychiatrisch versorgt ist, plus die Notfallversorgung und halt auch die FUs, die halt auch einen Suizid verhindern, dass das relevant ist, oder? Dass das auch klinisch relevant ist, oder? Ja. Die Frage ist noch, bei der Fremdgefährdung hört man auch immer wieder, dass es wichtig ist, dass man das gut dokumentiert und gut erfragt. Wie fragst du da genau nach, oder was ist so deine Einschätzung?
Genau, also das ist auch ganz wichtig, oder diese wie fragt man, sind sie fremdgefährdet? Dann sagt dann jeder nein. Also nein, vielleicht gibt es schon die auch sagen, doch, ich bin's. Aber das ist natürlich, da muss man sich wie ein bisschen herantasten, oder? Also da kann ich so fragen, ja, müssen Sie sich manchmal sehr aufregen, wenn eine andere Person irgendwie wegen einer anderen Person, oder fühlen Sie sich manchmal auch bedrängt von anderen Personen? Also viele sind ja auch fremdgefährlich, weil sie sich selber schützen wollen. Also nicht nur, weil sie einfach gemein sind sozusagen, sondern weil sie in einer großen Not sind. Also da frage ich ja auch nach, ob sie sich bedrängt fühlen oder auch, ob sie das Gefühl haben, sich körperlich manchmal verteidigen zu müssen. Und ich versuche das so wertfrei wie möglich zu machen, sondern auch Verständnis dafür zu haben. Und ich muss sagen, also wenn ich mich bedrängt fühlen würde, wenn ich das mache, dann kann ich mich auch körperlich wehren, zur Not. Das darf man auch. Das muss man jetzt nicht entwerten. Das ist ganz wichtig, dass man auch dem Patienten zu verstehen geht, hey, ich höre und ich möchte dich verstehen und ich möchte verstehen, was geht in dir drin vor, ohne das zu moralisieren. Weil die Moral hat hier überhaupt, ist nicht so wichtig.
Ja, oder was Betroffene äußern, vielleicht wenn man in einer paranoiden Psychose ist und sich verfolgt fühlt und sich eben auch verteidigen will, dann äußert man das vielleicht auch, oder, und sagt, ich knalle euch alle ab. Also das ist dann in der paranoiden Psychose halt einfach das Gefühl, dass man sich verteidigen muss.
Oder? Genau.
Oder? Das sind ja die meistens Patienten, die ja selber sehr viel Angst haben oder genau. Sich bedroht fühlen.
Absolut, aber es ist trotzdem eine wichtige Geschichte, was du jetzt ansprichst. Ich hatte auch einen Patienten, der dann gesagt hat, er baut in dem Keller Bomben. Und da wusste ich jetzt nicht, ja, macht er das jetzt wirklich oder macht er das jetzt nicht? Also das kann ich ja dann nicht beurteilen. Da müssen andere Fachleute das beurteilen, also das dann auch die Polizei.
Und der Patient kommt dann in die normale Psychiatrie und nicht in die Forensik, solange er keine Straftaten begangen hat.
Oder? Genau, das ist auch wichtig zu wissen. Das ist ein großer Unterschied. Also in der Forensik sind vor allem Menschen, die eine Straftat begangen haben und eine psychiatrische Erkrankung haben oder wegen einer psychiatrischen Erkrankung eine Straftat begangen haben. Das ist ganz etwas anderes, wie wenn jemand mit einer fürsorglichen Unterbringung in die Klinik gebracht wird, weil sie fremdaggressiv ist. Das ist jetzt, vielleicht hat sie auch eine Straftat begangen, aber da hat es noch keinen richterlichen Beschluss.
Es gibt ja eine Studie, schon länger her, 26 Jahre her, da hat man eigentlich die Anamnese untersucht. Wenn man eine gründliche Anamnese macht, wie hoch ist die Sensitivität für die Untersuchung? Also um die medizinische Ursache zu finden. Für eine gründliche Anamnese ist die Sensitivität 91% oder 94%. Also mit im Gespräch.
Wow.
Für alle medizinischen Erkrankungen.
Okay.
Aber psychiatrische Erkrankungen sind ja auch medizinische Erkrankungen.
Okay.
Das heißt, unser Gespräch mit dem Patienten, auch wenn es schwierig ist, mit vielen Hürden, weil die Patienten erregt sind oder nicht absprachefähig oder nicht kooperativ oder was auch immer für Hürden sein können, muss man sagen, dass man mit unseren Techniken, unserem Gespräch und der Anamnese und dem psychopathologischen Status, den man versucht zu erfassen, so in groben Zügen, doch relativ weit kommt, ohne dass man eigentlich den Auftrag hat, jetzt im Dienst die Diagnostik zu machen, oder weil die Diagnostik in der Psychiatrie ja klinisch ist und aufwendig und eine Verlaufsbeobachtung auch beinhaltet und so weiter, oder? Muss man doch sagen, das ist eine hohe Sensitivität.
Da wusste ich nicht.
Und das ist super, dass das so ist, oder?
Es ist wirklich spannend, ja. Also es ist natürlich erfreulich, sehr erfreulich, das zu hören.
Ich denke, auch wichtig ist so die Krankheitseinsicht. Manchmal, ich finde, das ist auch so etwas, was wie so entscheidet für die Selbstgefährdung, die Krankheitseinsicht zu erfragen.
Ich finde, das ist auch sehr wichtig, aber die ist natürlich sehr wechselhaft.
Ja, extrem.
Oder? Da können wir im Gespräch sitzen und es ist, oder ich verstehe Sie, was Sie sagen, Frau Steinmann, ich sehe das auch so wie Sie. Und eine halbe Stunde später ist es dann ganz anders, oder? Und
dann geht es um diesen FU, den wir ausstellen, oder? Sollten.
Und dann müssen
für
wir
die Fahrt oder
genau,
in die Klinik.
Dann müssen wir entscheiden, oder ist diese Person wirklich auch urteilsfähig? Mhm. Also ist sie urteilsfähig, sagt oder plappert sie mir das nur nach, weil sie weiß, ich will das jetzt so hören? Oder ist es stringent und ist es wirklich ihre Meinung? Versteht sie es? Kann sie die Bedeutung dann wahrnehmen für diese Entscheidung? Und wenn nicht, dann muss man das eben, dann ist sie eben nicht urteilsfähig und dann muss ich eben trotzdem eine fürsorgliche Unterbringung aussprechen.
Ja. Aus deiner Erfahrung oder auch aus den Statistiken, welche Krankheitsbilder führen häufig zu Notfalleinsätzen in der Psychiatrie?
Häufig sind es natürlich die affektiven Störungen, Depressionen, aber auch die psychotischen Störungen, das sind so die häufigsten. Auch Schizophrenie natürlich dann, aber auch Persönlichkeitsstörungen können auch, das sind so die häufigsten.
Vielleicht noch Krisen im Zusammenhang mit Substanzen, oder aber noch keine Intoxikation.
Ja, genau. Also das ist natürlich bei uns eben, wie gesagt, die Intoxikationen kommen jetzt nicht zu uns im Dienst, da bin ich nicht so involviert. Es kann schon sein, dass ich mal zu einem Patienten gehe und der hat dann Alkohol getrunken. Dann kann ich schauen, ja, hat diese Person, wie hoch ist der Promillewert? Ist es unter 2 Promille? Dann nimmt die psychiatrische Klinik diese Person auch auf. Aber wenn nicht, dann müsste die Person zuerst in eine somatische Klinik einen Entzug machen oder eine Entgiftung machen. Ja. Wenn jetzt die Person, also ich hatte einen Patienten, der hat sich in suizidaler Absicht Alkohol, hat mehrere Flaschen Wodka getrunken, ist aber nicht gestorben. Und dann habe ich eine fürsorgliche Unterbringung ausgesprochen und habe dann auf das Formular geschrieben, ja, also man soll den Patienten zuerst in eine Somatik bringen zur Ausnüchterung und dann in die psychiatrische Klinik wegen der Suizidalität.
Und dort ist ja eben dieser Alkohol, diese Promille, 2% sind die Grenze für die Psychiatrie, für die Hospitalisation
hier
in der Psychiatrie
rein,
in der Schweiz oder in Zürich. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die eine schwere chronische Alkoholabhängigkeit haben, die auf 3,5 Promille noch auf dem Notfall des Unispitals vom Notfallbett springen und rumlaufen und die Infusion ziehen, oder?
Ja.
Die sind halt dann einfach wirklich, dieser Wert ist ja, also die sind dann immer noch sehr aktiv, oder? Weil sie sich gewohnt sind. Die Patienten mit einer schweren und langjährigen Alkoholabhängigkeit, also die haben ja ein hohes Risiko für Suizid. Also es sind, glaube ich, 30% aller Suizide sind wegen Alkoholabhängigkeitserkrankung.
Oder also einfach alkoholisiert. Mhm. Also wenn jemand an Suizid stirbt, dann ist das 30% ist Alkohol mit an Bord sozusagen.
Und bis zu 12% der Patienten sind aber auch alkoholabhängig. Ich meine, es ist ja meistens eine Vielkomorbidität oder Polymorbide, mehrere Diagnosen. Also Alkoholabhängigkeit ist ja nur eine Diagnose häufig, oder?
Und das ist immer ganz schwierig, oder? Man darf auch an Alkohol sterben. Mhm. Also man darf sich auch entscheiden, ich möchte, oder das ist vielleicht nicht so eine klare Entscheidung, ich möchte alkoholkrank werden, aber das ist auch etwas, man darf sich zu Tode trinken. Auch das ist Freiheit, wenn man das will. Mhm. Aber man soll auch eine Behandlung bekommen. Oder? Also das ist ganz wichtig. Ein junger Mensch, der ein Alkoholproblem hat, der kann vielleicht auch deswegen eine fürsorgliche Unterbringung mal bekommen, weil es darum geht, dass er nicht klar einschätzen kann, was macht er jetzt da. Oder salopp gesagt, fährt sein Leben an die Wand. Mhm. Er braucht jetzt eine Unterstützung, um von dieser Sucht auch wegzukommen. Und er hat vielleicht noch eine Chance, die Weichen anders zu stellen. Also das habe ich auch schon erlebt. Da hat das Gericht auch gesagt, doch er muss in der Klinik bleiben, obwohl er rausgehen wollte. Aber die Richterin hat dann entschieden, nein, er ist noch so jung und hat so ein massives Alkoholproblem und er sieht die Gefahr hier jetzt nicht, so, er bagatellisiert sie enorm. Er muss überhaupt zuerst nüchtern werden, um überhaupt eine Chance zu haben, zu realisieren, okay, das ist wirklich jetzt nicht der ideale Weg. Das ist etwas anders, wie wenn jemand schon 70 ist und einfach das seit 40 Jahren schon trinkt. Also da habe ich auch im Notfalldienst, das war im Winter, ein älterer Herr, der dann von der Heilsarmee, also er wurde angefahren von einem Auto, gestreift, er hat fast nicht mehr gesehen, weil er hat auch einen Diabetes. Und es war wirklich ein schneereicher Winter. Er ging dann SIP kam dann, also die, was ist das, die Ambulante?
Sittenpolizei.
Nein, nicht die Sittenpolizei, die SIP. Die soziale Intervention, aber ich weiß jetzt die Abkürzung nicht gerade. Das sind wie ein mobiler Sozialdienst. Kam dann vorbei, hat ihn dann mit zur Heilsarmee genommen und ich wurde dann aufgeboten. Und ich habe dann gesagt, ja, da ist ja klar, ich muss eine fürsorgliche Unterbringung aussprechen. Wurde jetzt angefahren, er ist obdachlos, schwer alkoholkrank, der erfriert ja sonst heute Nacht. Und dann, das habe ich dann gemacht und dann habe ich dann erfahren, dass die Klinik ihn dann kurz oder irgendwie 24 Stunden dann später hat gehen lassen, weil die sagen genau das, ja, das ist, der ist schon so lang in diesem Leben, der wird das nicht mehr ändern, er soll das auch so beenden dürfen, wie er das möchte.
Aber die akute Gefährdung hast du ja trotzdem richtig eingeschickt. Für diese 24 Stunden war es vielleicht wichtig, ihn zu beruhigen.
Vielleicht. Oder vielleicht müssen wir es dann eben auch aushalten, dass wir eben nicht alles lösen können und auch nicht jeden retten können. Also das ist auch für uns dann vielleicht auch schwierig zu akzeptieren.
Ja. In wie viel Prozent der Einsätze benötigt man einen FU?
Also das sind die Werte, in der Schweiz sind es etwa 50%, oder? Das ist... In Deutschland ist es, glaube ich, auch so. Da hast du rund 40-50%.
Ja. Findest du das viel oder wenig?
Es ist viel und es gibt immer so ein bisschen ein Wettrennen, welcher Kanton hat die höchste FU-Rate, und man möchte natürlich diese FU-Rate runterbekommen. Mhm. Das ist klar, man möchte so wenig fürsorgerische Unterbringungen wie möglich aussprechen. Aber wenn jetzt ein Kanton null hätte, fände ich das auch schwierig. Mhm. Dann weiß ich nicht, ob ich in diesem Kanton leben wollte, weil ich weiß nicht, ich finde, man hat auch ein Recht auf eine fürsorgerische Unterbringung. Also wenn ich dann nackt auf dem Balkon herumtanze in einer manischen Episode, dann bitte, mach einen FU und weise mich gegen meinen Willen ein. Also das ist schon auch wichtig. Wir haben auch diese Fürsorgepflicht, wenn jemand aus einer Erkrankung heraus nicht für sich selber sorgen kann. Ja. Deswegen finde ich, kann man nicht nur sagen, FU ist immer schlecht.
Mit wem kann man zum Beispiel in einem Notfalldienst fachliche Rücksprache halten? Wo siehst du da die Schnittstellen?
Also bei uns ist es so, im Kanton Zürich sind ja wir Notfallpsychiater, die ausfahren. Wir teilen diese Dienste in der Nacht mit somatischen Kollegen, also in den Nächten fahren die somatischen Ärzte aus und decken auch die psychiatrischen Notfälle aus. Aber was wir nicht haben im Kanton, ist ein ausfahrender Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst. Das heißt, dass auch, ich bin jetzt Erwachsenenpsychiaterin, ich muss dann auch in einem Dienst vielleicht einen jungen Menschen mit 9 Jahre alt oder ein Kind beurteilen, ob sie hier eine fürsorgerische Unterbringung haben muss. Und da haben wir die Möglichkeit, uns mit den Kinder- und Jugendpsychiatern der Psychiatrischen Klinik in Zürich, eine Rücksprache zu halten, den Fall zu besprechen, um gemeinsam dann das Vorgehen festzulegen. Und das hilft enorm, gerade für die KollegInnen, die vielleicht nicht so viel Kontakt haben mit Kindern. Vielleicht, wenn man selber irgendwie 3-4 Kinder hat, dann ist man näher dran, aber das haben ja auch nicht alle.
Und bei älteren Menschen oder bei Verdacht auf Delir oder Exsikkose oder irgendeine organische Ursache des Delirs, ist es auch immer klar, die kommen immer zuerst in die Somatik.
Absolut, ja.
Es gibt gar keine andere Möglichkeit.
Es gibt nicht viele Betten, die psychiatrische und somatische Patienten oder, dann behandeln können. Also ja. Das wäre auch etwas zum Ausbauen.
Mhm. Zur Somatik, du hast schon gesagt, da muss man immer dabei mitdenken. Also wo spielt die Somatik eine Rolle? Was können für Vorerkrankungen bestehen? Gibt es Hinweise auf Bewusstseinsstörungen, die aber eine organische Ursache haben, Fieber, neurologische Ausfälle? Es gibt ja auch organische psychiatrische Erkrankungen wie Demenz, die ja auch eigentlich organische Störungen sind, auch Substanzmissbrauch oder Abhängigkeit. Und dann gibt es auch noch die Medikamente, die zum Teil sich mit als Nebenwirkung psychiatrische Symptomatik zeigen, aber eigentlich durch die Medikation sind. Das ist häufig bei alten Patienten natürlich die Polypharmazie, und dass es dann dort so wie einen Symptomenkomplex gibt, der eigentlich durch die Medikation erfolgt ist und gar nicht unbedingt einer klassischen psychiatrischen Diagnose zugrunde liegt.
Genau, das ist wichtig
zum Ergänzen, findest
du? Ja, das ist sehr wichtig, oder? Dass man immer fragt, hat es eine Medikationänderung gegeben? Mhm. Hat man ein neues Medikament bekommen? Also ist es, weil ist der Patient jetzt, erscheint er jetzt als ein Psychiater-Patient, weil er Cortisol bekommen hat oder auch ein Antibiotika, das verschiedene psychische Symptome dann auch auslösen kann? Also das muss man immer mitfragen. Das ist ganz wichtig, dass du das auch ansprichst, dass man die Medikation genau erfragt. Mhm. Und bei der Somatik ist auch noch wichtig, also gerade bei Menschen mit einer Anorexie, oder? Also das ist auch wichtig. Also wenn jemand ein BMI hat unter 15, dann muss er ins Spital, und mit einem BMI unter 13, dann muss er auch gegen den Willen zwangsernährt werden, weil er ist er auch nicht mehr urteilsfähig. Mhm. Das Hirn hat zu wenig Energie, um überhaupt ein klares Urteil mehr zu fällen.
Und so ein akuter Verwirrtheitszustand ist bis zum Beweis des Gegenteils eigentlich nicht einfach immer psychiatrisch, oder? Das ist, wenn die Symptomatik plötzlich auftritt und man ist desorientiert oder hat kognitive Störungen, Bewusstseinsveränderungen, dann muss man immer auch an ein Delir denken, oder?
Genau, also bis zum Beweis vom Gegenteil ist es eigentlich somatisch. Das ist eigentlich, man kann fast sagen, eine Ausschlussdiagnose, die psychiatrische Diagnose. Ja. Man muss wirklich die Somatik zuerst ausschließen.
Aber manchmal ist es wirklich schwierig, wenn man sieht, die Wernicke-Korsakow, das Wernicke-Korsakow-Syndrom, das Gangunsicherheit hat, Ataxie, Bewusstseinsstörungen, Verwirrtheit, das kann ja auch im Alkoholrausch sein, aber noch nicht in der schweren Intoxikation, oder? Ich meine, die Unterscheidung ist brisant.
Sehr, oder? Ja. Aber und für uns ist einfach, ich meine, wir können vor Ort kein Labor machen. Ich meine, wir haben einen kleinen Arztkoffer dabei, der hat die Formular, die fürsorgische Unterbringungsformulare und irgendwie ein Beruhigungsmedikament. Aber viel mehr haben wir nicht dabei. Vielleicht ein Blutdruckmessgerät oder also Thermometer, aber...
Wir teilen uns noch ein Alkoholatemgerät.
Das hast du gut angeschafft, weil wir ja gemeinsam in derselben Praxis sind.
Ich habe einmal nicht gewusst, wie stark intoxikiert der Patient ist. Mhm. Und ich habe, also nicht nur deswegen, aber auch deswegen die Polizei gebeten zu kommen. Weil ich wusste, dass sie ein Messgerät haben. Sie waren nicht erfreut, aber es war auch gut, dass sie gekommen sind aus anderen Gründen. Mhm. Und sie kamen dann und ich habe gesagt, ich bin auch froh um das Messgerät. Und da waren sie etwas entrüstet. Fikiert. Und ich habe gesagt, nein, nicht nur wegen dem, aber ich muss das einfach messen können, oder? Weil sonst kann ich ihn nicht zuweisen in die psychiatrische Klinik. Sonst muss er nicht zuerst in die Somatik.
Genau. Und zwar jetzt nicht so eine teure Anschaffung. Wir haben es uns geleistet.
Genau. Jetzt die Medikation und Intervention. Wie gehst du mit der Gabe von Akutmedikation vor Ort vor?
Ja, das ist natürlich ganz speziell, weil hier, es ist anders in Deutschland, da gehen ja viele Notärzte vor Ort für die psychiatrischen Notfälle. Mhm. Bei uns ist es dann anders, aber wenn ich alleine vor Ort gehe, ich kann keine Zwangsmedizinierung machen. Das ist wirklich fast nicht möglich ambulant. Dann muss man die Polizei vor Ort haben, das geht einfach nicht. Deswegen habe ich vor allem ein Benzodiazepin dabei, das ich manchmal gebe zur Beruhigung. Meistens nicht. Ich versuche es nicht zu machen, weil die Ärzte in der Klinik das auch nicht so gerne haben. Sie wollen nicht einen total sedierten Patienten dann in Empfang nehmen, weil die ja die Untersuchungen nochmals machen. Und das finde ich ja sinnvoll, dass ich jetzt als Psychiaterin vor Ort, ich entscheide über die fürsorgliche Unterbringung. Und dann wird der Patient in die Klinik gefahren mittels Sanität und dann entscheiden die Ärzte oder die PsychiaterInnen in der Klinik ja nochmals und schauen, okay, das macht jetzt Sinn, was da Hanna gemacht hat, oder es macht keinen Sinn. Und wenn jetzt die schon ganz sediert sind, dann können sie einfach die Exploration nicht so gut machen. Deswegen bin ich sehr zurückhaltend.
Und müssen ja auch beim Eintritt einschätzen, wie gefährdet der Patient ist für die Massnahmen stationär.
Genau, oder?
Beim Thema Deeskalation, welche spezifischen Strategien setzt du bei aggressiven oder psychotischen Patienten ein in der häuslichen Umgebung, um eine Eskalation zu verhindern? Also klar ist, dass wir sind, also unter den Medizinern sind die Psychiater in fast der Hälfte der Gewaltverbrechen von Patienten in Erregungszuständen Opfer, inklusive der Ambulanzfahrer. Also wir sind hier von allen Medizinern am meisten betroffen. Was sind so für dich die wichtigen ersten Schritte? Eben natürlich die Polizei, das kann deeskalierend wirken, das kann natürlich auch eskalierend wirken, aber man ist dann wenigstens geschützt. Auch die Ambulanzfahrer oder die Sanitäter, die sind auch gut geschult, häufig in der Zusammenarbeit. Aber wie gehst du vor?
Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich die Stimme, oder? Mhm. Also unser Auftreten, bin ich ruhig, spreche ich den Patienten ruhig an, merke ich, okay, wenn ich ihn anschaue, wird er eher aggressiver, ist es dann besser, wenn ich ihn nicht direkt in die Augen anschaue, sondern vielleicht eher so ein bisschen wegschaue, dann kommt es darauf an, wo sitze ich? Sitzt der Patient in einer Ecke, fühlt er sich eingeengt? Also ich muss schauen, wo platziere ich mich im Raum? Ich muss genügend Platz haben, dass ich mich wohlfühle, aber der Patient muss eben auch ein bisschen Raum haben. Mhm. Und wenn man wirklich eine sehr hohe Stimme hat, dann lohnt es sich, die Stimmlage ein bisschen tiefer zu setzen und mal ganz ruhig und beruhigend zu sprechen. Also so ein Talking Down, das ist ganz wichtig.
Ja.
Und es ist wichtig, oder ich muss dem Patienten das Gefühl geben, dass ich ihn verstehen möchte. Mhm. Auch wenn ich ihn nicht verstehen tue. Also dann kann ich auch sagen, ich möchte Sie verstehen. Also ich möchte verstehen, wie es Ihnen geht und wieso Sie sich so fühlen. Mhm. Vielleicht habe ich eine andere Meinung. Das ist nicht so wichtig. Meine Meinung ist jetzt nicht so wichtig, aber ich möchte wirklich Sie verstehen. Also wenn jetzt jemand psychotisch ist, dann würde ich nie sagen, das stimmt jetzt überhaupt nicht. Sie haben da nicht recht, wenn er jetzt in einem Wahn ist, sondern ich möchte natürlich schon die Realität reinbringen, im gewissen Maß, also jetzt auch nicht zu fest, also wenn ich kann den Patienten vielleicht auch in seiner Wahn dann lassen, ich sage einfach, ich sehe, dass Sie das so sehen, ich sehe es vielleicht ein bisschen anders, aber das ist auch okay.
Was musst du alles organisieren vor Ort, wenn du entscheidest, der Patient muss in die Klinik? Es kann ja sein, er tritt freiwillig ein. Ja, aber dann auch mit Ambulanz vielleicht trotzdem der Transport?
Vielleicht reicht auch aber ein Taxi oder der Nachbar kann begleiten, oder? Und dann hat der Patient vielleicht auch Zeit, ein bisschen etwas zu packen, weil für die nächsten Tage, dass er da nicht einfach ohne Kleider und ohne Zahnbürste in der Klinik steht. Mhm. Also da hat man dann schon auch ein bisschen Zeit, das zu organisieren. Mhm. Wenn ich Zeit habe, dann bin ich dabei und hilf dem Patienten oder vielleicht ist die Sanität dabei und es braucht mich dann nicht mehr und dann gehe ich dann auch zum nächsten Patienten. Mhm.
Aber es ist eigentlich immer das Ziel, zu prüfen, ob es im gewohnten Umfeld eine sichere Lösung gibt.
Also das Ziel sollte natürlich sein, dass der Patient zu Hause bleiben kann. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass ich dann vor Ort versuche, eine Spitex zu organisieren für den nächsten Tag oder ein Home-Treatment, dass behandelnde Therapeuten nach Hause kommen können. Wenn ich das machen kann, dann kann ich den Patienten vielleicht auch so lassen und sage, okay, morgen kommt um 10 Uhr kommt die Spitex-Frau vorbei. Das reicht auch manchmal.
Und das ist natürlich auch wichtig, hier ist es natürlich von Kanton zu Kanton verschieden, die Angebote auch, die ZGPP, die kantonale Fachgesellschaft der Psychiaterinnen und Psychiater von Zürich, von Kanton Zürich, hat da ganz viele Informationen auf der Homepage, wenn man Mitglied ist.
Ja, das ist auch wichtig, was du ansprichst. Ich habe vorher ganz salopp gesagt, man braucht nicht viel im Arztkoffer, aber was wir haben sollten, ist ein gutes Wissen über die Angebote in unserem Raum, also in unserer Region. Oder wir sollen wissen, wo kann sich der Patient hinwenden, wo können sich die Angehörigen hinwenden, was gibt es überhaupt? Es gibt ein Café für psychisch erkrankte Menschen oder es gibt Hilfsangebote von der Kirche. Also das ist ganz wichtig, dass wir die lokalen
Begebenheiten,
genau, gut kennen. Oder? Also das ist wichtig, weil ein wichtiger Aspekt ist auch diese Beratung in der Situation. Oder wo kann man denn einen Therapeut finden? Auf welcher Homepage kann man das suchen? Mhm. Oder man kann dann zusammensitzen und sagen, schauen wir uns diese Homepage zusammen an und schauen Sie, hier gibt es ja ganz viele Therapeuten, wo man sich hinmelden kann. Oder eben auch jetzt, oder in einem Ambulatorium, wenn jetzt kein Therapeut vor Ort ist. Mhm. Und wie du sagst, es ist natürlich, wir haben einen Fachkräftemangel auch hier im Kanton Zürich, obwohl wir viele Psychiater haben, aber es ist natürlich zunehmend auch in anderen Kantonen und wir müssen mit den Ressourcen gut umgehen können und deswegen auch schauen, es braucht nicht immer den Psychiater, also es gibt auch ganz viele andere, die hier ein System bilden. Die Notfallpsychologen, die sehr eine wertvolle Arbeit machen bei Katastrophen. Mhm. Also dann kommen die, oder? Das ist eine hohe Belastung für jeden Menschen, egal ob man eine psychiatrische Erkrankung hat oder nicht. Und leisten die NotfallpsychologInnen eine enorm wichtige Arbeit, auch gemeinsam jetzt hier in Zürich mit der Kantonspolizei und dem Care-Team. Extrem wichtig, oder? Mhm. Wenn es ein Suizid ist in einem Schulhaus, da braucht es, sind viele belastet, also die Schüler und die Lehrer und die Eltern der Schüler und die Eltern des Kindes natürlich, das dann Suizid begangen hat. Also da muss es ein gut ausgebildetes Care-Team vor Ort gehen können, idealerweise.
Wie siehst du die Studienlage bezüglich der Qualität von fürsorgerischen Unterbringungen? Gibt es da Untersuchungen, wie die Qualität dieser fürsorgerischen Unterbringungen ist, medizinisch, klinisch, die Qualität?
Also es gibt hier Studien, die das untersucht haben, oder? Und es heißt eindeutig, dass die Qualität der FO-Anordnung stark von der Erfahrung und der Schulung und der Routine der anordnenden Ärztinnen und Ärzte abhängt. Und das ist klar, wenn jemand häufig Notfalldienst macht, dann hat man mehr Erfahrung, wie wenn man das einmal im Jahr macht. Also das ist sicher wichtig, dass man hier, also dass die Fachgesellschaften hier auch den diensthabenden Psychiaterinnen hier unter die Arme greift und auch eine gute Ausbildung oder hilft mit einer guten Ausbildung. Das ist sicher wichtig. Aber in der Praxis merkt man auch diese kantonalen Unterschiede sehr deutlich. In manchen Kantonen jetzt hier in der Schweiz können viele Ärztinnen und Ärzte eine FO anordnen, wie jetzt im Kanton Zürich kann es eigentlich jeder Arzt machen, auch wenn man Dermatologe ist. Es machen es nur nicht viele Dermatologen. Also das ist, glaube ich, habe ich jetzt keine Erfahrung, dass die das wirklich auch machen. Es sind ja vor allem dann die Psychiater oder auch mal Hausärzte oder somatische Notfallärzte. Dann gibt es andere Kantone, die haben das Amtsarztsystem, wo immer ein Amtsarzt vorbeigeht, um die FU auszusprechen. Und dann gibt es andere Kantone, wo die Polizei zuerst vor Ort geht und den Patienten mitnimmt in die Klinik und der Psychiater dann in der Klinik zuerst die Beurteilung dann macht.
Das sind niedergelassene Psychiater, die Dienst haben und in der Klinik die Beurteilung
machen. Zum Beispiel, ja, genau, das kann so sein. Und ich finde das natürlich schwierig, oder? Das ist natürlich, aber zum Teil muss es einfach so gemacht werden, weil wir zu wenig Fachpersonal haben. Aber es ist klar, es ist nicht für den Patienten schwierig zu verstehen, was wurde ich jetzt verhaftet, wieso hat die Polizei mich jetzt mitgenommen. Also das ist nicht so ideal natürlich, aber manchmal nicht anders machbar.
Es ist ja auch ein bisschen abhängig von den, ob es sind es wenig besiedelte Gebiete, Randregionen, oder?
Genau.
In einer Stadt können wir uns so organisieren.
Aber ja, und man muss sagen, oder? Ich meine, es hat auch in der Stadt Zürich hat es einfach nicht genügend Fälle, um einen rentablen Notfalldienst auf die Beine zu stellen. Also sonst könnte man sagen, okay, man baut eine Organisation auf, man macht nur Notfallpsychiatrie, aber es rendiert nicht. Also könnte man nicht überleben. Es bräuchte hier eine Unterstützung dann auch vom Staat. Mhm. Das ist schon so.
Jetzt ein Ausblick, welche Entwicklungen in der ambulanten Notfallpsychiatrie siehst du in den nächsten Jahren? Was findest du, wo müssen wir uns darauf fokussieren oder konzentrieren?
Ja, also die Telemedizin wird natürlich in den nächsten Jahren sich sicher noch an Bedeutung gewinnen, auch mit künstlicher Intelligenz. Also da sieht man jetzt schon, wie viele Patienten mit der künstlichen Intelligenz diskutieren jeden Tag. Also auch nicht nur schlecht, also manchmal auch gut. Also das ist sicher etwas, was man sehr im Auge behalten muss. Viele psychiatrische Notfälle sind keine hochakuten Notfälle und können durchaus telemedizinisch beurteilt und begleitet werden. Aber es ist wichtig natürlich eben, dass die Fachperson eine lokale Versorgungsstruktur, also die lokale Versorgungsstruktur auch kennt. Oder es bringt wenig, wenn jemand am anderen Ende der Schweiz mit dem Patienten redet oder auch im Ausland sitzt, also, und keine Ahnung hat, wie die Versorgungsstruktur jetzt vor Ort ist. Und die größte Herausforderung ist und bleibt natürlich der Fachärztemangel, oder? Rund 3/4 der neuen anerkannten Fachärztinnen und Fachärzte für Psychiatrie in der Schweiz haben ihr Medizinstudium im Ausland absolviert. Und das ist, also ohne diese Kolleginnen würde unser System natürlich kollabieren, aber gleichzeitig kommen neue zugewanderte Fachpersonen. Die brauchen auch Zeit, um das Schweizer System und die Versorgungslandschaft und auch unsere Kultur kennenzulernen. Das ist auch so. Also die schweizerische Arzt-Patienten-Kultur ist anders wie in anderen Ländern. Also das ist sicher auch eine Herausforderung.
Und es ist auch gerade in der Psychiatrie ist das System sehr auf ambulante Behandlung ausgebaut. Also ja. Wir haben 10-mal mehr Patienten in ambulanter Behandlung als stationär. Also es ist schon eine stark ambulant ausgerichtete psychiatrische Versorgung, oder? Mhm. Und so zum Abschluss, was sind die wichtigsten Erkenntnisse für deine eigene Praxis, also im Notfalldienst? Wie würdest du das zusammenfassen?
Also als ich zu Beginn meiner Karriere oder als ich meine Praxis aufgemacht habe und erfahren habe, dass ich da auch einen ambulanten Praxisdienst machen muss, da habe ich mal zuerst leer geschluckt und gedacht, oh meine Güte. Ich will das nicht machen. Ich hatte wirklich großen Respekt davor. Mein Vater hat es mir verboten, hat gesagt, das darfst du nicht machen, so alleine in der Langstrasse zu irgendjemandem nach Hause. Das war irgendwie noch fürsorglich von ihm, aber ich habe dann gesagt, ja, das geht nicht, das ist halt einfach das Gesetz. Ich muss diesen Dienst leisten. Ich hatte wirklich großen Respekt, auch einfach Angst. weil man nie weiß, was hinter der Wohnungstür dann einen erwartet. Und die wichtigste Erkenntnis für mich ist einfach, dass die Sicherheit immer Vorrang hat und diese gute Zusammenarbeit mit der Polizei macht, dass ich wirklich mich immer sicher fühle. Ich habe wirklich nie Angst. Also das ist wirklich eine hervorragende Zusammenarbeit. Und es ist ein großes Interesse geworden. Also ich habe ja dann dieses Ressort Notfalldienst dann übernommen, einfach auch aus Interesse, weil es wirklich so spannend ist. Es ist eine ganz andere Arbeit. Es ist unglaublich spannend und lehrreich, weil man Menschen in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen begegnet. Seien es vom reichen Zürichberg bis zu einer doch eben eher vielleicht verzifften Wohnung sonst irgendwo. Und man kann unmittelbar helfen. Also viele sind dann auch nicht so froh, wenn man eine fürsorgerische Unterbringung ausspricht, aber viele sind einfach wahnsinnig dankbar und froh, dass man vorbeigekommen ist und aufgezeigt hat, was gibt's für Hilfsmöglichkeiten, dass die Patienten wieder so empowered worden sind. Ja, ist es ihr Leben auch ein Stückchen weit wieder selber in die Hände zu nehmen, indem sie überhaupt wissen, wo sie sich hinwenden können. Da kommt auch viel Dankbarkeit. Das ist wirklich sehr schön.
Gibt es konkrete Maßnahmen, die aus deiner Sicht Sinn machen, dass sie umgesetzt werden in den nächsten Jahren?
Also was durchaus Sinn machen würde, ist klar eine bessere Finanzierung der bestehenden Strukturen. Also hier könnte vieles funktioniert eigentlich gut, aber man stößt einfach an personelle und finanzielle Grenzen. Das ist so. Ideal wäre ein flächendeckender psychiatrischer Notfallversorgung durch speziell geschulte Ärztinnen und Ärzte. Es muss nicht für mich muss nicht immer der Psychiater sein, also obwohl wir natürlich mit unserem Fachwissen schon eine enorme das schon mitbekommen, aber auch andere interessierte Ärzte, die sich hier fortbilden können, sehr gute notfallpsychiatrische Aufgaben auch übernehmen. Also das ist ganz wichtig. Aber eben es braucht diese finanzielle Unterstützung.
Wenn man Praxisdienst hat untertags, da schließt man die Praxis, weil es kann sehr viel los sein. Genau. Also es kann sein, dass man dann 10 bis 12 Stunden einfach unterwegs ist, von einem Patienten zum nächsten, Aufgebot erhält vom Ärztefon.
Genau. Und das ist jetzt, ich glaube, du sprichst etwas Wichtiges an, oder hier braucht es eine PIKE-Entschädigung, oder? Das ist ganz wichtig, weil ich mache meine Praxis zu und vielleicht kommt kein Notfall, wird kein Notfallpatient angemeldet und dann habe ich kein Einkommen. Und ich bin ja auch eine Unternehmerin, also ich muss ja auch verdienen, das ist klar so. Und da bräuchte es eine PIKE-Entschädigung, die von der Gesellschaft bezahlt wird. Aha, das ist für mich eigentlich klar, dass das so sein müsste.
Das wäre gut, ja.
Ja, das ist gut, oder? Wir leisten hier eine staatliche Aufgabe eigentlich mit dieser fürsorgerischen Unterbringung. Das ist eine Staatsaufgabe, die an uns delegiert worden ist, jetzt hier im Kanton Zürich, an uns Ärzte. Und das müsste auch entschädigt werden.
Gibt es sonst noch Maßnahmen, die du siehst, die konkret sinnvoll wären für den aufsuchenden ambulanten Notfalldienst?
Ja, hier ist einfach das Thema der Aus- und Weiterbildung, also eben nicht nur für die Psychiaterinnen und Psychiater, sondern auch für Hausärzte, aber auch Rettungsdienste und Polizeikräfte. Also das ist einfach wichtig, dass wir uns alle immer gut aus- und also fortbilden. Mhm. Das ist essentiell wichtig. Und wünschenswert wäre eine regional gut vernetzte psychiatrische Krisendienst mit einem klaren Leistungsauftrag, mit einer ausreichenden Finanzierung und einer engen Zusammenarbeit aller beteiligten Berufsgruppen. Mhm. Das würde den Betroffenen und den Angehörigen und letztlich einfach dem gesamten Gesundheitssystem zugutekommen.
Vielen Dank, dass du gekommen bist für das Gespräch. Wir sprechen ja auch sonst oft, aber das ist jetzt in einem ganz anderen Setting und das war toll. Dann verabschiede ich dich und mich von dieser Folge des Podcasts und freue mich auf ein anderes Gespräch.
Danke. Psychiatrie und Psychotherapie. Der Podcast für Psychiaterinnen und Psychiater.